Ihr hört jetzt eine Sendung über die Schweizerische Historikerinnentagung, die am 2. und 3. November 1990 in Zürich stattgefunden hat. Die Sendung wird gestaltet von mir, der Dore. Ich bin Historikerin und habe an dieser Tagung teilgenommen.
Und von mir, der Tanja. Ich bin Studentin, zurzeit wieder an der Uni Zürich und vorher ein Jahr in Bielefeld gewesen. Darum habe ich auch in einer Workshop-Gruppe, in der Historikerinnengruppe Bielefeld, mitgewirkt.
Und von mir, der Anna, ebenfalls Geschichtsstudentin. Ich war in der Inhaltsgruppe bei den Organisatorinnen dabei gewesen.
Ich bin Eva, ich bin auch in der Organisatorinnengruppe dabei gewesen und bin eine von der Podiumsdiskussionsleiterinnen.
Als erstes hören wir einen Beitrag von der Anna. Sie erzählt Geschichten und Geschichte von der Entstehung von der Tagung. Dann werden ich, Dore, noch über einen Eklat berichten, den es nach der Tagung zur Finanzierung von dieser Tagung gegeben hat. Die Eva wird als eine der Podiumsleiterinnen über die Podiumsdiskussion berichten und Tanja, Eva und ich, Dore, werden dann Zusammenfassungen und Auszüge von drei Workshops bringen, die uns exemplarisch für das Thema der Tagung dünken. Das Thema heisst Frauen in der Öffentlichkeit. Als Fazit von uns allen über die Tagung wird die Sendung beschliessen.
Die erste Historikerinnentagung zum Thema Frauenarbeit ist 1983 von vier Frauen, darunter der Professorin Beatrix Mesmer, an der Uni Bern organisiert worden. Es hat sich dann herausgestellt, dass ein grosses Bedürfnis nach einem Diskussionsforum bestanden hat. Frauengeschichte war 1983 genauso wenig an der Uni etabliert wie heute. So ist beschlossen worden, weiterhin solche Tagungen zu organisieren. Bis heute haben insgesamt sechs Historikerinnen-Tagungen stattgefunden, die jeweils von Studentinnen und Assistentinnen gemeinsam organisiert wurden. Manchmal ist ein thematischer bzw. zeitlicher Schwerpunkt gewählt worden. Hauptsächlich aber sind die Historikerinnen-Tagungen ein Ort gewesen, wo Fachfrauen, die an den verschiedensten Projekten arbeiten, sich können treffen, diskutieren und Informationen austauschen. Wir, eine Gruppe von ca. 20 Studentinnen sowie zwei Assistentinnen, organisierten die letztjährige Tagung an der Uni Zürich. Aus praktischen Gründen teilten wir uns in zwei Arbeitsgruppen auf. In eine AG-Organisation, die sich um eher praktische Fragen, nämlich Finanzierung, Werbung und die notwendigen Veranstaltungsräume etc. kümmerte und in eine AG Inhalt, die das Tagungsthema bestimmte, Referentinnen und Workshopleiterinnen suchte und sich überhaupt mit inhaltlichen Fragen auseinandersetzte. Beide Arbeitsgruppen konnten von den früheren Historikerinnen-Tagungen profitieren. Von den Bernerinnen erhielten wir einen Ordner, der den ganzen Papierkram ihrer Tagung enthielt und uns so half, Kosten und Arbeitsaufwand ungefähr abzuschätzen. An gemeinsamen Sitzungen aller Organisatorinnen wurden Grundsatzdiskussionen geführt, informierten sich die beiden Gruppen gegenseitig und wurde das weitere Vorgehen besprochen. Bei diesen Plenumssitzungen prallten oft grundsätzlich verschiedene Meinungen aufeinander. Einig waren wir uns eigentlich nur darin, dass wir diese Tagung organisieren wollten. Das Wie gab Anlass zu zum Teil heftigen Diskussionen. Wie feministisch sollte bzw. durfte die Tagung sein? Wollen wir Männer als Teilnehmer zulassen? Von wem wollen wir uns finanzieren lassen? Dies waren einige der heiß umstrittenen Fragen, die auch jetzt noch im Nachhinein viele Frauen hässig machen. Dass wir uns in diesen Fragen so schlecht einigen konnten, liegt daran, dass wir eine sehr heterogene Gruppe waren. Für einige der Studentinnen, die zum Teil erst am Anfang ihres Studiums stehen, war es das erste Mal, dass sie mit Frauen zusammen etwas erarbeiteten. Sie waren vielleicht mit politischen Fragen erstmals direkt konfrontiert. Demgegenüber standen Studentinnen, die sich seit langem in Frauenzusammenhängen bewegen und entsprechend politisiert, das heißt feministisch sind. Das Spektrum reichte also von der Studentin, die den Männern versicherte, sie seien selbstverständlich herzlichst eingeladen, bis zu derjenigen, die sich überlegte, ob sie unter diesen Umständen überhaupt noch mitmachen sollte. Ich glaube aber, dass sich viele Frauen durch die Arbeit an der Tagung einiger Probleme bewusst geworden sind und heute anders argumentieren würden. Das gilt vor allem auch für die Frage des Sponsoring, über die Dore nun noch etwas sagen wird.
Zur Finanzierung von der Historikerinnen-Tagung. Einiger Wirbel hat im Nachhinein die Sponsoring von der Historikerinnen-Tagung verursacht. Wie die Tagungsteilnehmerinnen anhand vom Reiter von der Tagung gemerkt haben, ist die Tagung unter anderem gesponsert worden von Ziba Geigi und Hofmann Laroche. Nachfragen dazu sind allerdings von deutschen Teilnehmerinnen gekommen, nicht etwa von den Schweizerinnen. Ob auch doch jenseits von der Grenze die politische Sorgfalt doch noch grösser ist? Wir von der Sendung haben uns nochmal bei einer der Frauen von der Finanzgruppe von der Historikerinnen-Tagung kundig gemacht. Sie hat uns erzählt, wie es zu dieser Insensibilität, wie sie es selber im Nachhinein nennt, kommen konnte. Der Bettelbrief von der Tagungsmacherinnen ist an städtische, universitäre und privatwirtschaftliche Gremien gegangen. Und wie das eben so ist, ist Privatwirtschaft immer schneller als politische Institutionen und das Geld von Ziba Geigi und Hofmann Laroche ist als eins vom ersten da gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hat es halt eben noch keine gewagt, darauf zu verzichten. Im Nachhinein stellen sich die Beträge von diesen beiden Chemie-Multis als peinsam klein raus. 500 Franken je haben sie gegeben. Und, so sagen die Organisatorinnen heute, es wäre wohl auch ohne gegangen. Das Ganze hat aber offensichtlich Tradition. Schon der Historikerinnenkongress der Baslerinnen von 1987 hat sich von den beiden Firmen sponsern lassen. Auch sie haben damals genau 500 Franken gekriegt. Und auch die Ausstellung an der Basler Uni, die Studentin Kund von 1990, ist bei den beiden Chemieriesen vorstellig und auch fündig geworden. Warum denn also Berührungsängste, so haben sich Zürcherinnen vielleicht können denken, wenn selbst Baslerinnen ganz offensichtlich keine haben. Ziba Geigi und Hofmann Laroche sind Mitunterzeichner von einer Initiative zur Förderung der Frauen in der schweizerischen Arbeitswelt, genannt «Taten statt Worte». Dort vereint sich das «Who is Who» der schweizerischen Wirtschaft, Banken selbstverständlich, Chemie, die Werbung und die Medien. Ja, auch Ringier will am Feminismus in Helvetia auf die Sprünge helfen. Die Historikerinnen in Zürich haben von dieser ganzen illustren Schar gerade drei Firmen etwas gegeben, nämlich die beiden Chemiefirmen und Swissair. Ob es sich da lohnt, den Ausverkauf vom Feminismus zu legitimieren, indem man die Initiative beim Geldsäckel nimmt? Wie damals schon Zaffen, die Schweizerische Frauenausstellung von 1958 auch vom Bund kein Geld gekriegt hat, sondern von der Wirtschaft, so scheint auch heute in der Schweiz die Wirtschaft schneller als Politik begriffen zu haben, dass eventuell noch nützlich sein könnte, den Frauen um den Bart zu gehen. Ich kann da nur sagen, Frauen, lasst euch Haar wachsen, aber auf den Zehen.
wanna be evil. I wanna flip side. Wanna be evil. And cheat a jack. I wanna be wicked. I wanna tell lies. Wanna be mean. And throw my dice. I wanna wake up in the morning with that dark brown face. Wanna see some dissipation in my face. Wanna be evil, wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. Wanna be evil, jump and ace just to see my partner's face. Wanna be nasty, I wanna be cruel. Wanna be daring, I wanna shoot. Pulling in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. Wanna be
in der Inhaltsgruppe waren wir 8 Studentinnen. Wir hatten zwar alle die Absicht, eine feministische Tagung zu machen, aber von uns hat sich eigentlich keine speziell gut auskennt in feministischer, historischer Frauenforschung. Wir mussten sehr viel noch uns anlesen. Ziemlich früh sind wir auf das Thema gekommen, Frauen und Öffentlichkeit. Am Anfang, weil wir den Eindruck hatten, Frauen seien in der historischen Forschung nur im sogenannten privaten Bereich vorgekommen, also bei den Themen Familie, Fortpflanzung, Hausarbeit, Körper und so weiter. Wir haben im Gegenteil zu dem wollen fragen, wie Frauen in der sogenannten Öffentlichkeit in Erscheinung treten, wie sie dort gewirkt haben. Dabei haben wir nicht berühmte Ausnahmefrauen im Kopf gehabt, sondern eigentlich überhaupt Frauen, die sich engagiert haben, politisch Zeitungen herausgegeben haben, die an Streik teilgenommen und in Parteien sind eingetreten. Je länger wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, umso mehr ist uns das Ganze unklar geworden. Öffentlichkeit, so wie wir sie zuerst verstanden haben, ist uns sehr suspekt geworden. Frauen, die in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, sind ja traditionellerweise, so haben wir dann herausgefunden, eigentlich eher erforscht worden. Und überhaupt sind wir da ein bisschen weit einer traditionellen Sichtweise und Hierarchisierung aufgesessen. Das Private ist politisch, das hat die neue Frauenbewegung schließlich schon lange postuliert. Das Gegensatzpaar öffentlich-privat, die traditionelle Zuordnung der Frauen zum privaten Bereich, hat also müssen grundsätzlich in Frage gestellt werden. Es hat nicht genügt zu zeigen oder wollen zu zeigen, dass Frauen im höher bewerteten öffentlichen Bereich auch da gewesen sind. Aber wir sind trotzdem bei unserem Thema geblieben. Frauen und Öffentlichkeit. Verstanden als Frage, als Provokation, als Anstoß zur Diskussion. In diesem Sinn haben wir die Frage an den Workshop-Leiterinnen weitergegeben. Im Verlauf von unseren Vorbereitungen hat es uns auch immer mehr nötig gedünkt, einmal grundsätzlich über Theorie zu diskutieren in der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Ein Podiumsgespräch haben wir gedacht, sich in die geeignete Form, weil wir wollen, dass möglichst viele Frauen dabei sein können und an so einem Gedankenaustausch teilnehmen.
Tagung ist mit der Podiumsdiskussion eröffnet worden. Eingeladen sind vier Historikerinnen, zwei aus der Schweiz und zwei aus der ehemaligen BRD. Aus der Schweiz sind Susanne Burkhardt aus Basel, die sich vor allem mit dem Mittelalter beschäftigt, und Brigitte Studer aus Lausanne, die schon verschiedene Artikel zum Thema Frauengeschichte geschrieben hat und im Moment an der Aufarbeitung von der Kommunistischen Partei Schweiz dran ist. Aus Hannover kam Beate Wagner-Hasel, eine der wenigen Wissenschaftlerinnen, die über die Frauen in der Antike forscht. Aus Bielefeld kam C. Schmidt, die an einer Doktorarbeit zum Thema feministische Geschichtstheorie schreibt. Vorgesehen als Thema für das Podium war die theoretische Standortbestimmung zu Frauen- und Geschlechtergeschichte. Leider ist dann das Podiumsgespräch für die meisten enttäuschend verlaufen. Für das Publikum hat es nicht das gehalten, was es versprochen hat, nämlich etwas mehr über den Stamm der theoretischen Diskussion in der Frauengeschichte zu erfahren. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen gibt es die Diskussion in der Frauengeschichte in der Schweiz so nicht. Die meisten Frauen arbeiten praxisbezogen und forschen an einem bestimmten Themenschwerpunkt in einer bestimmten Zeitepoche. Die Forscherinnen sind damit beschäftigt, Fakten zu sammeln und nicht nach den grossen Zusammenhängen zu suchen. Auch die vier eingeladenen Frauen auf dem Podium haben sich immer wieder auf ihr Spezialgebiet berufen. Keine wollte sich aufs Glatteis begeben und zu einer theoretischen Fragestellung beziehen. Jede hat sich können entschuldigen mit speziellen Bedingungen in ihrer Epoche und in ihrem Gebiet. Im Altertum zum Beispiel ist es schwierig, Frauen in den Quellen überhaupt zu finden. Im Mittelalter sind es nur zu einem Bruchteil der Quellen vorhanden und in der neuesten Zeit, zum Beispiel in der KP Schweiz, sind sie nach Ansicht von Brigitte Studer so untervertreten, dass man mit dem Vorhaben, die Kategorie Geschlecht an die erste Stelle zu tun, nicht weit kommen. Um die Historikerin aus dem Busch zu locken, wäre eine aggressive, provokative Podiumsleitung nötig gewesen. Genau vor dem hatten aber die Mehrheit der Organisatorinnen Angst gehabt. Die beiden Frauen, die das Podium hätten leiten sollen, sind im Voraus zurückgebunden worden. Sie sind nachdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ihre Rolle sei, a. sich zurückzuhalten, b. keine Wertungen und Inhalte einzubringen und c. im besten Fall möglichst unsichtbar zu bleiben. Im Laufe der langen Vorbereitungszeit auf die Tagung hat sich die Haltung, ja immer alles höflich und vorsichtig anzugehen, auch auf die Podiumsleiterin ausgewirkt. Hätte es auf dem Podium tatsächlich Streit gegeben, wäre die Organisationsgruppe auf keinen Fall hinter der Leiterin gestanden, sondern hätte sich gegen sie gestellt. Das sind meiner Ansicht nach die wichtigsten Gründe, warum die Podiumsdiskussion langweilig, fad und ohne roten Faden verlaufen ist. Der zweite Tag mit den Workshops ist hingegen mehrheitlich als spannend empfunden worden. Im Ganzen haben 14 Workshops stattgefunden. Der weitaus grösste Teil hat sich mit dem 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. In der Neuzeit und im Mittelalter angesiedelt sind je zwei gewesen, im Altertum nur eine. Vorstellen tun wir da aus Zeitgründen nur drei Workshops, einen aus dem 17., einen aus dem 19. und einen aus dem 20. Jahrhundert. So viel aber noch zum Thema Frau im Mittelalter. Auch an der Zürcher Tagung ist betont worden, wie in der angelsächsischen und der deutschen Frauenforschung schon seit längerer Zeit, dass das Mittelalter kein goldiges Zeitalter für Frauen oder Frauenarbeit gewesen ist, wie man in den ersten Jahren der Frauenforschung eben angenommen hat. Frauenarbeit sei kennzeichnet gewesen durch geringe Spezialisierung, zudienende Tätigkeiten und Flexibilität. Und Flexibilität zeitlich wie auch in der Art der Arbeit. Frauen mussten ihre Tätigkeit häufig wechseln, es hat keine Berufsidentität bestanden. Frauenarbeit im Mittelalter muss man sich also eher als Job, als Anstellung, als Mädchen für alles vorstellen. Mittelalterforscherinnen betonen, dass die Koordinaten, wo man die Frauenarbeit daran messen musste, Konjunkturzyklen waren. Von denen sei die Frauenarbeit vor allem bestimmt worden.
Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a band
of high-heeled shoes, with a kiss or two, came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Somme? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the Somme. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat, from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent her the laces so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown, from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest? From Bucharest he sent her a shirt, embroidered and cut, that Romanian shirt, from the south, from Bucharest. What was sent to the soldier's wife from the far off Russian land? From Russia there came just a widow's veil for her dead to bewail in her widow's veil. From the far off Russian land, from the far off Russian.
Wir hören eine Sendung über die Schweizerische Historikerinnen-Tagung vom November 1990, im folgenden Auszug aus Workshops.
Ich möchte einige Aspekte aus dem Workshop unserer Bielefelder Historikerinnengruppe ausführen. Wir berichteten an der Tagung unter dem Titel Überschreitung von Geschlechtergrenzen über Frauen in Männerkleidern im 16. 17. Jahrhundert. Wir gingen anfangs der Frage nach, wie sich Geschlechteridentität und Geschlechtergrenzen bilden. Geschlechtergrenzen werden ja gerade da sichtbar, wo sie überschritten werden. Also zum Beispiel überschreiten Frauen, die Männerkleidung tragen und sich als Männer ausgeben, die Geschlechtergrenze. Der Zufall wollte es, dass gerade im Frühjahr 1990 Lotte van der Pols und Rudolf Deckers Buch Frauen in Männerkleidern auf Deutsch erschien. Darin werden 120 Fälle von Frauen beschrieben, die sich für ein Leben als Mann entschieden. Es handelt sich um Frauen, die im 16. und 17. Jahrhundert in den Niederlanden lebten und irgendwann als Frauen entlarvt wurden. Denn nur von diesen Frauen gibt es Zeugnisse, meist in Form von Gerichtsakten, da die Frauen im Falle einer Entlarvung vor Gericht gestellt wurden. Diese Frauen wählten Berufe wie Soldat, Marinesoldat und Matrosen. Es gibt verschiedene Gemeinsamkeiten dieser Frauen. Sie waren fast alle jung, so um die 20, alleinstehend, aus der Unterschicht, herausgelöst aus sozialen Bindungen, das heißt meist ohne enge familiäre Beziehungen, und kamen zum größten Teil aus verschiedenen Städten Norddeutschlands. Wir gingen also dem Motiv nach, warum diese Frauen den Geschlechtertausch wagten. Es kristallisierten sich folgende Gründe heraus. Einige Frauen sahen sich aus ökonomischen Gründen veranlasst. Einer in Armut lebenden Frau blieben nämlich wenige Möglichkeiten, ihr Brot zu verdienen. Viele wurden in die Prostitution gedrängt. Es gibt Frauen, die aussagten, aus Angst vor Prostitution sich für ein Leben als Mann entschieden zu haben. Andere wollten einem Geliebten ins Heer oder aufs Schiff folgen, was ihnen nur in Männerkleidern möglich war. Wieder andere verkleideten sich als Männer auf der Flucht oder auf Reisen. Es gab außerdem eine Anzahl von Frauen, die eine sexuelle Beziehung zu anderen Frauen leben wollten und um nicht wegen weiblicher Homosexualität verdächtigt zu werden, verkleidete sich eine von beiden als Mann. Zu jener Zeit stand nämlich auf weibliche Homosexualität die Todesstrafe. Ausgehend von der Annahme, dass es in unserer Gesellschaft heute und im untersuchten Zeitbereich, also dem 16., 17. Jahrhundert, eine feste Vorstellung der eindeutigen, unveränderlichen und natürlichen Einteilung in zwei und nur zwei Geschlechter gibt, stellten die Frauen in Männerkleidung eine echte Provokation dar. Die Geschlechterzuteilung war nicht mehr eindeutig. Sie lebten zwar ein Leben als Mann, aber sogenannt biologisch waren sie Frauen. Die Geschlechterzugehörigkeit war so veränderlich geworden und gar nicht mehr natürlich. Das Thema ist komplex. So zeigte unsere Arbeit doch, dass die Frauen in Männerkleidern einerseits die Geschlechtergrenze außer Kraft setzten und andererseits aber gerade von dieser profitierten, von dieser strengen Vorstellung der Gesellschaft, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Denn waren sie einmal als Mann identifiziert, stellte es niemand mehr in Frage. Und zwar aus dem simplen Grund, weil die Geschlechtszugehörigkeit ja eindeutig, unveränderbar und naturhaft sein soll. Mit dem Überschreiten der Geschlechtergrenzen wird ein zentrales Einteilungskriterium von unserer Gesellschaft ins Wanken gebracht. Nicht zu vergessen ist, dass diese Ordnung nicht neutral, sondern mit unterschiedlichen Hierarchien verbunden ist. Wie schon erwähnt, eröffneten sich die Frauen Handlungsspielräume, die ihnen in einem Frauenleben verwehrt geblieben wären. Eine Frau hätte niemals Soldat oder Matrose werden können. Eine Frau hätte auch nie eine andere Frau heiraten können. Die Tagung stand unter dem Thema Frauen in der Öffentlichkeit. In Verbindung mit dem Thema Frauen in Männerkleidung stellte sich der Begriff Öffentlichkeit jedoch als unbrauchbar heraus. Es sind nicht öffentliche Räume, die sich die Frauen eröffnen durch ihre Männerkleider. Es sind Berufe, Soldat und Matrose und andere Lebensformen, Frauenbeziehungen, die sich diese Frauen eröffnet haben. In unserer Gruppe lehnten wir das Begriffspaar öffentlich-privat für die Forschung ab. Zentrale Fragen waren für uns, wie sich die Geschlechtergrenzen in verschiedenen Epochen festmachen. Für unsere Beispiele aus der frühen Neuzeit stellte sich heraus, dass die körperliche Ebene für die Frauen in Männerkleidern erst dann eine Rolle spielte, wenn sie entlarvt wurden. So wurden verdächtigte Frauen ärztlich untersucht, ob sie nun Frau oder Mann sind. Diese Untersuchung war dann ausschlaggebend für die Festlegung des Geschlechts. Bei der alltäglichen Wahrnehmung jedoch von Geschlecht spielte diese körperliche Ebene kaum eine Rolle. Wir vermuten, dass dabei die Kleidung ein viel wichtigeres Unterscheidungsmerkmal darstellte im Gegensatz zu heute. So konnte in der frühen Neuzeit eine Frau durch Kleidung, Haarschnitt und bestimmte männliche Gesten in eine Männerrolle wechseln. Und heute reichen wohl kurze Haare und Hosen kaum mehr aus, um als Mann durchzugehen. Die Geschlechterrollen sind heute viel mehr verinnerlicht. Auch wenn unsere Studie vor allen Dingen über Frauen in Männerkleidung in den Niederlanden ist, so vermuten wir, dass auch in anderen Ländern solche Akten aufzuspüren wären. Und wer weiß, welch Schweizer Mann sich bei genauer Untersuchung als verkleidete Frau herausstellt. Diejenige sucht, die findet.
Da könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Käme ich abends spät nach Hause, macht mir kein Spaß, kein Drama daraus. Das wäre allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino mir ist. Und wenn Tino, Tino liebt. Ein Junge wär mit einem Motorrad, dann wäre ich bekannt, bald in der ganzen Stadt. Ich trau mir zu Fußballverein, ein guter mit der Stimme zu sein. Das wäre dann allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino mich kann. Und wenn Tino, Tino liebt zu mir. Tino, 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 Mila, eine Pico, Picolina, Carina, Bambina, Sicilia, Signorina zu sein. Es ist wunderbar, wenn ich ein Junge wär, dann wüsste ich so gut, was so ein junger Boy aus lauter Liebe tut. Ich würde in die Schwulen ziehen gehen und sag, genug Verkehr, wenn ich ein Junge wäre.
Wir erzählen jetzt etwas zum Workshop von der Elisabeth Joris und von der Heidi Witzig. Im Rahmen von einem Nationalfondsprojekt haben Elisabeth Joris und Heidi Witzig die Alltagsrealität von Frauen im Zürcher Oberland von der Mitte vom 19. bis zu der Mitte vom 20. Jahrhundert untersucht. Es soll übrigens binnen Kürze das auch dann veröffentlicht werden. Die Quellen, die die beiden Historikerinnen, die übrigens schon mehrere Geschichtsprojekte zusammen gemacht haben, zur Verfügung gestanden sind, waren Nachlässe, das heisst Brief- und Tagebücher von Frauen, die sie aber teilweise versteckt in männlichen Nachlässen gefunden haben. Die Frauen haben das gesamte Verwandtschafts- und Bekanntschaftsnetz in den Dörfern aufgebaut und gepflegt. Es waren total durchkodierte Kontakte, die wenig Raum haben für spontane, aus der Routine fallende Besuche oder Briefe. Zum Beispiel der Sonntagsbesuch von Schwestern untereinander, der Sonntagsbesuch von Nachbarinnen, der Besuch am Sonntag von Pfarrfamilie zu Pfarrfamilie, ist alles über die Frauen gelaufen und ist genau festgelegt gewesen. Je mehr denn die Familienverbände geografisch auseinanderdriftet sind, desto reger ist Korrespondenz geworden. Der obligate Sonntagsbrief hat jetzt den obligaten Sonntagsbesuch ersetzt. Der Dienstagsbrief an die befreundete Pfarrfrau sowieso und der Sonntagsbrief zum Beispiel an die Tochter im Weltschlandjahr. Die Privatkorrespondenz hat ganz starke, auf das öffentliche Leben ausgerichtete Informationen abzudecken gehabt. Elisabeth Joris sagt dazu im Workshop.
Die Männer jedwelcher Schicht beteiligten sich kaum an diesen Briefkontakten. Diese liefen von Frauen zu Frauen, aber es waren nicht Frauenkontakte, einfach so individuelle Freundschaften von Frau zu Frau, sondern sie hatten insofern kollektiven Charakter, dass alle Verwandte, auch die Männer, mit einbezogen wurden, indem man über sie schrieb oder sie die Briefe lasen. Sie schrieben sie nicht, sie lasen sie. Sie begnügten sich mit Randnotizen. Notizen. Man gab sie allenfalls auch an Bekannte weiter, sofern die darin gemachten Bemerkungen von Interesse waren. Das heißt, Frauen managten im Prinzip die informelle Kommunikation innerhalb der Schicht oder innerhalb eines Dorfes. Nun, über die emotionale Bedeutung solcher Briefe kam der weiblichen Beziehungspflege eminent wichtige soziale und ökonomische Bedeutung zu. Es war also nicht nur eine Frage des Gefühls, auf der ja in der Regel Beziehungen abgehandelt werden, sondern es war eine Frage auch der Ökonomie. Die Verortung im gesellschaftlichen Gefüge, also genau wissen, wohin man gehörte, das war nur möglich über die Kommunikation, indem man sich der Ort, wo man stand, quasi gegenseitig bestätigte, indem man sich gegenseitig besuchte oder sich gegenseitig schrieb. Und in dem Zusammenhang eben die richtige Auswahl von Bekannten war wichtig in Bezug auf Ausbildung, auf Stellensuche für die Töchter und vor allem auf Heiratsanbahnung.
Die stereotypen Beziehungsformen sind aber nicht nur auf die bürgerliche Schicht begrenzt gewesen, wie man vielleicht könnte glauben. Auch in den übrigen Schichten waren es vor allem Frauen, die diese Band geknüpft haben und aufrechterhalten haben.
Darüber hinaus spielten diese Beziehungen und diese Kontakte auch eine wichtige Rolle zur finanziellen Unterstützung bei Geschäftseröffnungen, allenfalls bei Konkursen oder allenfalls bei Protektionen, also in der sogenannten Männeröffentlichkeit. In Unterschichten bildeten die Verwandtschaft lange noch, bis ins 20. Jahrhundert, das ökonomische Auffangnetz, auf das Familien existenziell angewiesen waren. Das seinerseits aber nur funktionierte, weil eben die Frauen die Beziehungen aufrechterhielten. Im Alter, AHV gab es keine, im Falle von Krankheit, von Arbeitslosigkeit, Verlust bei Kindern, bei Verlust der Eltern suchten Frauen, Männer oder bei Kindern, bei Verwandten aus unterzukommen, heißt es. Wenn man nachschaut, bei wem sie unterkommen, dann kommen sie bei einer Tochter unter, bei der Schwester unter und so weiter. Das heißt, die weibliche Verwandtschaft, die Herkunftsfamilie, also diese Stränge von Beziehungen, die gepflegt werden, sind dann auch das soziale Auffangnetz.
Auch bei der Karriereplanung der Männer haben die Frauen energisch eingegriffen, wie das folgende Beispiel zeigt. Die Heidi Witzig zitiert aus dem Brief von einer Verlobten an ihren zukünftigen Ehemann, einem Pfarrer.
Ein Auszug aus einem Brief, den sie 1814 ihrem Verlobten schrieb. Mein Teuerster, heute hatte ich dir recht viel zu schreiben, würde es mir nur nicht an der Zeit fehlen. Daher nur die Hauptsache, der Pfarrer in Ottelfingen ist gestorben. Dies wäre eine Möglichkeit für ein Vikariat. Der Onkel, von dem die Nachricht kommt, könnte Kontakt herstellen. Ein paar Linien weiter, aber denke doch auch, Herr Dr. Waser ist gestern gestorben. Und dann ein weiterer Brief, kurz danach, ohne Datum, bezieht sich auf eine weitere Möglichkeit, eine Stelle zu erhalten. Die erhält man ja immer nur, wenn einer gestorben ist, oder? Ich könnte mir es eben zum Teil vorstellen, dass du das Vikariat in Ottelfingen nicht werdest annehmen können. Herr Pfarrer Germann wird als Pfarrer hinkommen. Herr Pfarrer Wolf wurde auf dem Deutschen, meldet sich nun auch dafür. Es wurde ihm aber von Herrn Antistes Rundweg abgeschlagen. Nun ist aber wieder ein Herr Pfarrer gestorben, nämlich der in Volkertswil. Herr Onkel glaubt, du sollst durchaus dieses Vikariat annehmen. Er wird dir aber selbst darüber schreiben. Es soll ein so niedlicher Ort sein.
Die Familie war das absolute Zentrum dieser Frauen. In diesem Sinn ist die Korrespondenz zu verstehen und in diesem Sinn haben die Frauen auch außerhalb der Familie Lohnarbeit angenommen. Die Erwerbsarbeit war auf die jeweiligen Bedürfnisse der Familie ausgerichtet. Ledige Töchter zum Beispiel haben so lange außerhalb des Hauses gearbeitet, wie sie in der eigenen Familie nicht gebraucht worden sind. Sobald irgendwo eine Hausfrau ausgefallen ist, sind sie eingesprungen und haben ihre Erwerbsarbeit unterbrochen. Aber auch die verheirateten Frauen und in der damaligen Industrie haben viele Frauen geschafft und von denen wiederum sind viele verheiratet gewesen, haben zwischen Erwerbs- und Familienarbeit hin und her gependelt. Kinder sind von weiblichen Verwandten oder von Nachbarinnen versorgt worden. Zudem haben viele der Frauen außerhalb der eigenen vier Wände auch gemeinnützig gearbeitet. Die waren in gemeinnützigen Vereinen. Komischerweise erwähnen die Frauen ihren Brief, aber die Tätigkeiten nie. Nur wenn zum Beispiel eine stirbt, wird aus dem Nachruf klar, wo sie überall dabei war. So heisst zum Beispiel aus dem Nachruf von einer Fabrikantengattin, dass sie im gemeinnützigen Frauenverein aktiv war, dass sie den Fabrikkindergarten aufgebaut hat, dass sie regelmässig die alten Leute zu sich eingeladen habe und überhaupt nur glücklich war, wenn sie gehen konnte. Heidi Witzig und Elisabeth Schoris haben für diese Art der Tätigkeiten den Begriff von der familialen Öffentlichkeit prägt. Der Dienst an der Familie wird ausgedehnt auf den Dienst an der erweiterten Familie.
Eine Besonderheit im Zürcher Oberland am geografischen Untersuchungsraum von der Schoris und von der Witzig war, dass viele von diesen Frauen, die sie zitierend in religiösen Zirkeln oder in protestantischen Sekten verankert waren. Das hat offensichtlich diesen Frauen so eine starke Identität gegeben, dass ihnen erlaubt hat, ihren Aktionsradius weit über das übliche Mass heraus zu erweitern. Da sind ganz biedere Frauen als Missionarinnen aufgebrochen, um irgendwo in Afrika sich ganz daheim zu fühlen. Da haben Frauen innige Briefwechsel mit ihren Brüdern im Herrn gepflegt, mit Männern, mit denen sie nicht einmal verwandt waren. Und da sind Frauen selbstbewusste und eloquente Rednerinnen geworden. Ja, Frauen haben sogar aufgrund von ihrer religiösen Verortung zu bissigen Kritikerinnen von ihrem Schweizer Staat werden können. Schoris zitiert einen Brief von einer Frau an ihre Schwester am Anfang des Zweiten Weltkriegs.